Meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, das war ein nicht unbedingt optimistischer, aber doch sehr realistischer Blick auf die Situation Europas. Und natürlich, wenn man kurz vorm Europatag steht, nochmal an Robert Schuman und seine Rede denkt und 68 Jahre jetzt dann Revue passieren lässt, dann sieht man, dass natürlich Europa sich sehr entwickelt hat, dass die Methoden schon viel vorangebracht haben. Aber neben den Krisen, die gerade Herr Grande genannt hat, ich doch noch gerne Ihre Aufmerksamkeit auf einen entscheidenden weiteren Punkt lenken möchte, der in meinen Augen auch seit einigen Jahren zu einer schleichenden inneren Aushöhlung der grundlegenden Werte der Europäischen Union führen kann und zum Teil schon geführt hat und der in meinen Augen auch mit Blick auf Wirtschafts- und Währungsunion und auf andere Themen eigentlich eine Grundvoraussetzung dafür ist, dass die Europäische Union jedenfalls als das, als was sie auch mal mit gegründet wurde, nämlich als Wertegemeinschaft, erhalten bleibt. Es ist die Gefahr für die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit, und zwar vor allen Dingen aus der Europäischen Union heraus in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Artikel 2 des Vertrages über die EU lautet: Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte, einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. Diesen Werten verpflichten sich die Mitgliedstaaten mit ihrem Beitritt. Es ist also nicht nur ein Programmsatz, eine schöne Floskel. Es ist verbindliches EU-Vertragsrecht. Und insofern kommen auch solchen Werteklauseln normativer Gehalt zu. Und deshalb kann natürlich auch dagegen verstoßen werden. Wie eindeutig solche Verstöße sind, das wird dann im Einzelfall nicht so einfach festzustellen sein. Da muss es dann schon sehr grundsätzlich an die Substanz gehen. Und da fragt sich, was kann man denn machen, um einer solchen Gefahr des Auseinanderfallens, des Bezugs auf Werte der Europäischen Union, was denn gegen diese Gefahr gemacht werden kann? Schwierig, meine Damen und Herren, denn es dürfte sich hier um einen Anwendungsfall des Böckenförders Diktums handeln, dass auch die Wertegemeinschaft EU letztendlich von Voraussetzungen lebt, die sie selbst nicht zu garantieren vermag. Wer sich an bestimmte Werte nicht mehr gebunden fühlt, wird sich auch, wohl auch durch rechtlichen Zwang, schwierig, vielleicht aber erst recht als Gegenreaktion nicht umstimmen lassen. Das heißt aber andererseits nicht, dass das Recht nicht auch einen Beitrag zur Wiederbelebung einer in die Krise geratenen Wertegemeinschaft zu leisten vermag. Und leider muss man konstatieren, dass genau das passiert ist. Ich nenne es einmal, es ist das Ergebnis des Gespenstes einer rechtspopulistisch genannten Politik, die in vielen europäischen Mitgliedstaaten ihr Unwesen zu treiben sucht und beachtliche Erfolge erzielen konnte. Kaum noch ein europäisches Land, in dem Bewegungen und Parteien mit teilweise dezidierten Vorstellungen von einer anderen Gesellschaft, einem ganz anderen Justizsystem, einer begrenzten Sichtweise auf Werte große Erfolge erzielt haben. Und am sichtbarsten ist das in Ungarn und Polen geworden. Und abzuwarten bleibt, wie sich die Regierung in Österreich aus ÖVP und FPÖ entwickeln wird. Jedenfalls haben sie im Koalitionsvertrag vereinbart, dass es keine Volksabstimmung mit dem Ziel eines Exit geben sollte. Und im Kanzleramt hat man mal die Kompetenz für die EU-Verhandlungen an sich gezogen, denn in der zweiten Jahreshälfte 2018, da, wo so viel eigentlich passieren soll, in diesem Schicksalsjahr 2018, haben die Österreicher die Ratspräsidentschaft. In Ungarn ist es die Partei des Viktor Orban, die mit ihrer absoluten Mehrheit im April 2010, Zweidrittelmehrheit im Parlament, mit absoluter Mehrheit regieren konnte und die diese Mehrheit genutzt hat. Der ungarische Staat ist systematisch umgestaltet worden zu einem autokratischen Herrschaftssystem, um, und das sind jetzt die Worte von Viktor Orban, eine illiberale Demokratie zu errichten mit den liberalen Prinzipien und Methoden der Organisation einer Gesellschaft und überhaupt mit dem liberalen Verständnis von Gesellschaft zu brechen. Und in dieser illiberalen Demokratie sind Presse-, Meinungs-, Religions-, Wissenschaftsfreiheit, Grundrechte in ihrer Funktion als Minderheitenschutzrechte ebenso wie Gewaltenteilung, Unabhängigkeit der Justiz störende Elemente eines vorgeblich fehlgeleiteten westlichen Liberalismus. Elemente, die zugunsten eines autokratischen, an traditionellen nationalen Werten orientierten, ethnisch und kulturell wieder zu homogenisierenden Nationalstaats überwunden werden müssen. Und das ist ja Viktor Orban ganz gut gelungen. Das ist vielfach nachgezeichnet worden. Das muss ich an dieser Stelle nicht tun. Bis hin zu Anti-NGO-Gesetzen, auswärtige Agentengesetzen, aber auch ganz aktuell im letzten Wahlkampf, wo er ja wieder einen Wahlsieg errungen hat, diese Anti-Soros-Kampagne, die mit der aberwitzigen Behauptung begründet wurde, dass eine fünfte Soros-Kolonne Ungarn unterwandern wolle. Ungarn weigert sich auch Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs, gerade auch mit Blick auf Verteilung der Flüchtlinge, zu akzeptieren. Es kommt immer wieder zu mal auch Vertragsverletzungsverfahren, die Orban aber nicht sonderlich interessieren. Das ist ein Blick, meine Damen und Herren. Und es fehlt bis heute mal die systematische Bestandsaufnahme des Versagens der EU gegenüber der Regierung und der bewussten Verletzung dieser in Artikel 2 ja allgemein formulierten Werte. In Polen, und da wird sich vielleicht rächen, dass man gegenüber Ungarn sich nicht überlegt hat, wie man effektiver vorgehen kann. In Ungarn regiert eben die Partei des Jaroslaw Kaczynski für Recht und Gerechtigkeit. Und seit dem Wahlsieg wurde der Justizrat, der für die Ernennung, Entlassung, Beförderung von Richtern zuständig ist, politisch instrumentalisiert und gleichgeschaltet, Verfassungsgericht entmachtet und in den Zuständigkeiten beschränkt, das oberste Gericht ebenfalls unter politische Kontrolle gestellt, die Medien durch inhaltliche Vorgaben und gesetzliche Beschränkungen zum Vollzugsorgan regierungsseitiger Verkündungen gemacht. Die Venedig-Kommission des Europarates auf Wunsch der polnischen Regierung zu einer Stellungnahme gebeten, hat eine schwerwiegende Bedrohung der Unabhängigkeit der Justiz als einem der Schlüsselelemente der Rechtsstaatlichkeit festgestellt. Ich will jetzt gar nicht den Blick wenden nach Rumänien, wo es große Probleme gibt und auch den Einfluss auf die Justiz. Und auch der Blick nach Malta ist mit Blick auf diese Grundlagen der Europäischen Union leider nicht so, dass man nicht zur Sorge ausreichend Anlass hätte. Das ist auch eine Bestandsaufnahme, die zu den anderen Krisen mit dazugehört, die sich dadurch, meine Damen und Herren, nochmal hervorhebt, dass es aus den Mitgliedstaaten selbst hervorgeht. Sie selbst arbeiten daran, diese Grundlagen aus innerpolitischen Gründen zu beschädigen, zu schleifen, abzurunden, wie auch immer. Ist die Europäische Union vollkommen handlungsfähig in diesem Feld? Sie hat Möglichkeiten, Vertragsverletzungsverfahren sind nicht so richtig eigentlich dazu da, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit wirklich im Kern wiederherzustellen, sondern beziehen sich auf einzelne Verletzungen. Da ist auch mal was passiert im Zusammenhang mit der politischen Beeinflussung bei der Bestellung und Entlassung von Richtern, aber nicht mit dem Ergebnis, dass es damit eine Reparatur gegeben hätte, nämlich unliebsam politische Richter, die entlassen wurden, wieder zu ernennen, sondern da muss eben da eine Entschädigung gezahlt werden. Also es werden eigentlich die entsprechenden Verstöße zwar geahndet, aber sie werden nicht wieder rückgängig gemacht. Es passt nicht richtig. Es gibt jetzt Rechtsstaatsmechanismen, meine Damen und Herren. Also die EU ist ja einfallsreich. Herr Grande hat das ja in einigen Punkten auch ausgeführt, danach zu suchen, wie kann man mit Gefährdungen auch aus der Europäischen Union heraus, wie kann man damit umgehen? Was kann man darauf tun? Sie haben moderne, neuen Rechtsstaatsmechanismus 2014, 2015 geschaffen, der ein, wie heißt das, europäisch Frühwarnsystem sein soll, mit Blick auf Achtung, da ist eine Entwicklung im Gang, die zu Problemen für uns als Europäische Union und als Wertegemeinschaft führen könnte, aber ein Frühwarnsystem erschreckt oder beeinträchtigt und beeinflusst und beeindruckt nicht sonderlich diejenigen Regierungsverantwortliche, die eben genau ein anderes System wollen, die eben ihr Regierungssystem, ihr Gesellschaftssystem schleichend verändern wollen. Und das die sogenannte nukleare Option, wie Herr Barroso sie mal bezeichnet hat, also dieses Verfahren, an dessen Ende ein Entzug des Stimmrechts eines Mitgliedstaates stehen könnte. Ja, diese Option hat einen, nicht nur, aber einen deutlichen Konstruktionsfehler. Sie kann am Ende nur mit Einstimmigkeit beschließen. Und Ungarn hat gleich gesagt, unserem Freund in Polen, denen passiert das nicht. Juristen sind zwar spitzfindig und jetzt denkt man in Juristenkreisen darüber nach, man könne ja gleichzeitig gegen Ungarn und Polen diese Verfahren einleiten. Die dürfen nämlich am Ende nicht mitstimmen, die Staaten, die Gegenstand dieser Verfahren sind. Damit hätte man sie beide eliminiert. Und dann könne man mit dann der Mehrheit wahrscheinlich von 25, das dauert ja alles lange, dann könne man vielleicht zu dem Ergebnis kommen. Das ist aber so nicht angelegt. Das ist auch etwas, was sich so aus den Grundlagen nicht ergibt. Und ich glaube, das wäre etwas, was dazu führt, dass man zu Recht auch dann den europäischen Institutionen vorwerfen würde, doch ein Stück mit Trickserei zu versuchen, etwas durchzusetzen. Also, ich bin als eine realistische Optimistin und als jemand, der viele Jahre im Deutschen Bundestag auch im Europaausschuss Mitglied war, in Zeiten auch von Regierungsbeteiligung oder Opposition, als jemand, der damals bei den Beratungen des Vertrages von Amsterdam, Regierung Bundeskanzler Kohl, Anfang der 90er mit dabei war, aber dann auch als der Konvent 1999-2000 unter der Leitung von Roman Herzog gearbeitet hat und das alles im Europaausschuss beraten wurde, das alles hat mir gezeigt, dass man natürlich unglaublich engagierte Diskussionen zu Europa in den Kreisen führen kann, wo leider die Bürgerinnen und Bürger dann überhaupt nicht dabei sind und das nicht mitbekommen, dass aber sehr wohl es auch in der Methode, ja nicht, es bleibt alles wie es ist, man macht so weiter wie bisher, es immer noch einen Zwischenschritt gibt, man macht vielleicht ein bisschen weiter wie bisher, aber es fällt einem doch noch etwas ein, was einen vielleicht weiterbringen könnte. Und von daher finde ich, bezogen auf dieses Themenfeld, meine Damen und Herren, den jüngsten Vorschlag, der jetzt im Zusammenhang mit dem Haushalt und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 auf dem Tisch liegt, nämlich zu sagen, man verbindet, natürlich durch einen neuen ordentlichen Rechtsakt, es geht nicht, indem man sich mit den bestehenden Grundlagen beschäftigt. Man verbindet dann das Verhalten von Mitgliedstaaten mit Blick auf Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Das muss ja dann zu einer systemischen Verletzung führen, werden also hohe Anforderungen formuliert. Verbindet man damit, dass man dann auch das mit zum Gegenstand von Zuweisungen der Finanzmittel aus Strukturfonds, aus Kohäsions-, Infrastrukturfonds, wie auch immer, macht. Das geht so sauber, rechtsstaatlich nach geltendem europäischen Vertragsrecht, in meinen Augen nicht. Deshalb die Überlegung, ein neuer Rechtsakt, der natürlich dann auch durch die Gremien gehen muss und beschlossen werden muss mit Beteiligung des Europäischen Parlamentes, dann aber eben eine Möglichkeit geben würde, hier zu versuchen, und was ist es, meine Damen und Herren, Druck auszuüben. Und warum komme ich darauf? Weil letztendlich geht es doch innerhalb der Europäischen Union immer um Verhandlungen, immer darum zu versuchen, kann man einen Weg finden, noch zu einem Kompromiss zu kommen? Kann man natürlich auch mit Sanktionsmechanismen versuchen, weitere Entwicklungen zu verhindern? Kann man versuchen, Mitgliedstaaten in diesem doch breiteren Spannungsfeld der Beachtung dieser Grundwerte zu halten? Oder wird eine Linie überschritten, die am Ende dann dazu führt, dass die Europäische Union möglicherweise nicht nur dann aus 27, sondern vielleicht sogar aus noch weniger Mitgliedstaaten bestehen würde. Das will natürlich niemand, das will keiner in den Institutionen, das will man auch nicht forcieren. Aber ich stelle doch einmal die provokante Frage, was ist die Europäische Union, wenn sich zunehmend, und ich habe jetzt zwei Mitgliedstaaten erwähnt, schauen wir auf die Visegrad-Staaten mit ganz unterschiedlicher Entwicklung und Schwerpunktsetzung. Man kann kein Land mit dem anderen vergleichen, auch Entwicklungen nicht gleichsetzen, aber die Gefährdungen sind sehr wohl da. 8 Staaten haben sich ja schon zusammengetan, um deutlich zu machen, gewisse Dinge gehen mit ihnen gar nicht, also europäische Finanzminister, Eurobudget, andere Dinge mehr, aber sie sind dabei, sich stärker zu versuchen, abzustimmen und zusammenzufließen. Also, wenn wir nicht Europa, die Europäische Union, wirklich dahin bringen wollen, dass sie sich am Ende nur auf das eine Szenario verständigen kann, nämlich Schwerpunkt Binnenmarkt, das wäre ein totaler Rückschritt. Man verständigt sich auf das, was alle irgendwie wollen. Gut funktionierende Wirtschaft, gut laufende Konjunktur, möglichst keine Beeinflussung von außen durch zusätzliche Zölle, Protektionismus, Abschottung und anderes mehr. Genug Geld da, was man auch verteilen kann an die Bürgerinnen und Bürger. Nein, meine Damen und Herren, mit dem Ziel ist auch die Europäische Union nicht dahin entwickelt worden, wo sie auch mit den letzten Verträgen letztendlich dann angekommen ist. Und deshalb ist in meinen Augen diese Entwicklung, die wirklich an die Grundlagen dessen geht, auf was man sich verständigt hat, was so nüchtern in den Kopenhagener Kriterien mit natürlich noch viel mehr Ansatzpunkten sich auch niedergeschlagen hat, kommt man doch auch wirklich an die entscheidende Frage. Ja, entwickelt sich Europa da eher zurück? Dann haben wir unterschiedliche Systeme, die diese Dinge nicht achten, aber man verständigt sich auf diesen Binnenmarkt. Oder aber ist die Kraft da, meine Damen und Herren, eben nicht in diese Richtung zu gehen. Und dann aber auch mit Kraft und mit Überzeugung und auch mit Empathie, was bei vielen europäischen Debatten in meinen Augen fast immer fehlt, eben sich dafür einzusetzen, dass diese Entwicklung Europas eine Absage an all das ist, was sich die großen Europäer mal vorgestellt haben. Und in diesem Zusammenhang bin ich natürlich auch beeindruckt von der Rede an der Sorbonne von Emmanuel Macron, weil sie einen anderen Geist beinhaltet. Und da geht es nicht darum, im Klein-Klein jetzt die 20 Vorschläge fein auszuziselieren und überall irgendwo etwas zu finden, was man ja sowieso schon die letzten 20 Jahre nicht wollte. Nein, es geht darum zu sehen, dass da jemand ist, der sagt, wir brauchen dieses Europa, wir brauchen ein stärkeres Europa, wir haben Verantwortung, wir sehen die transatlantischen Beziehungen leiden, sie sind nicht mehr das, was sie früher waren. Europa wird vom derzeitigen amerikanischen Präsidenten verächtlich gemacht. Er teilt sie in die Guten und die Bösen auf, nimmt da so eine gewisse Diktion schon aus der Bush-Administration auf. Da ist nicht viel zu erwarten. Da setzt man eher auf einen Spaltpilz, den man auch nach Europa trägt. Aber nicht, dass Europa möglichst stark ist. Ich denke, da gibt es viele gute Ansätze, Herr Grande hat sie genannt, in der Rede von Macron auch nochmal schon viel pragmatischer und realistischer in seiner zweiten Rede in Brüssel vom Parlament, vom Europäischen Parlament, auf die man sich einlassen muss. Und es ist überfällig, dass natürlich jetzt im Juni, und alle warten ja vielleicht schon bei der Laudatio zur Verleihung des Karlspreises, endlich einmal von Seiten der Bundesregierung eine Ansage kommt. Natürlich ist das schwierig innerhalb der Union. Es ist in allen Parteien schwierig, wenn es um europäische Fragen geht. Aber das war auch schon immer so. Was heute schwierig ist, ist, dass die Schere im Kopf vieler Politiker vorhanden ist, weil sie sagen, was sagt denn vielleicht die AfD, wenn ich jetzt pro-europäisch bin? Und weil ich davor Angst habe, dass sie etwas sagt, manches kann aber auch nicht viel dümmer sein als manches, was wir in den letzten Tagen hören, dann mag man das schon gar nicht mehr als seine Haltung formulieren. Und das führt schon dazu, dass ohne etwas zu sagen, Euroskeptiker, vielleicht auch so gar diejenigen, die Europa ablehnen, eigentlich schon fast die Meinungsbildung und Debatten mitbestimmen. Und diesen Zirkel, der sich entwickelt hat, den hat Macron mit seinen Reden mal durchbrochen. Da ist jetzt noch nichts an konkreter Politik für Europa passiert, aber es sind Ansätze da, die im Wesentlichen dann auf die Methode hinauslaufen, fortentwickeln Europa, viel anders wird es nicht sein. Und vielleicht das Szenario, wer mehr will, tut mehr. Also die Möglichkeiten zu nutzen, verstärkte Zusammenarbeit, unterschiedliche Geschwindigkeiten, das, was ja auch Professor Habermas in der jetzigen Situation als die richtigen Ansätze sieht, um dann zu versuchen, in den Bereichen, Verteidigung, Sicherheit, Wirtschafts-Währungsunion, natürlich auch mit Blick auf Migration, Weiterentwicklung von Dublin ist immer so ein schönes Wort, da muss man nicht genau sagen, wie das aussehen soll, aber eben nicht mehr dahin, dass nur abgeschoben wird auf die Staaten, die Gott sei Dank näher an den Außengrenzen Europas sind. Und das alles wird nicht einfach sein. Und es wurde vorhin nach der Kohl-Methode oder Kohls Europa ja auch gesprochen und etwas gesagt. Kurz Europa war eins, ja, von einem großen europäischen Herzen getragenes Europa in der Sache. Und es war ein Europa, wo viel mit dem Geld gemacht wurde, mit dem Scheck ausstellen, um dann zu sehen, wie man damit bei den Staaten, die eher Vorbehalte gegen die ein oder andere Form der Integration hatten, einen Meinungsbildungsprozess in Gang zu setzen, nach dem 10. Beichtstuhl dann doch noch zuzustimmen. Das war vielleicht alles nicht so eine ganz klassische Methode und wissenschaftlich mit Sicherheit auch nicht, aber sie war für einen gewissen Zeitraum gar nicht so uneffektiv. Und das, was jetzt an den Überlegungen da ist, ja auch im Bereich der Flüchtlings- und Migrationspolitik weiterzukommen, wo einige Staaten nicht bereit sind, noch Flüchtlinge aufzunehmen, wo es aber nicht die Zukunft Europas sein kann, dass ausschließlich vielleicht 3 oder 4 Staaten sich überhaupt um Flüchtlinge kümmern, wird man wahrscheinlich zu einer Art Aufgabenverteilung in unterschiedlicher Form kommen. Denn man wird nicht zwangsweise Flüchtlinge nach Ungarn und Polen schicken können und mit der Polizei dort über die Grenze dann bringen können, damit sie dann dort bleiben. Da wird man in anderer Form eine Aufgabenverteilung innerhalb Europas finden müssen. Das ist alles nicht die große Vision Europas, wenn wir an diese Methoden denken und an diese Vorgehensweisen. Aber ich bin der festen Überzeugung, Europa lebt vom Reden, lebt vom Deutlichmachen, welche Standpunkte man vertritt, lebt auch davon, dass man Mechanismen, die auch zu Sanktionen führen können, sehr wohl auch nicht nur als nukleare Option betrachtet, sondern sehr wohl auch in den Blick nimmt. Und dass man daneben auch an Möglichkeiten denkt, wie kann ich denn in fernerer, mittlerer Zukunft doch einen Prozess in Gang setzen, der wieder zu Debatten über Europa führt, die sich nicht allein auf diese Punkte konzentrieren. Und deshalb denke ich, ist es neben dem, was man an Mechanismen innerhalb der Europäischen Union hat, damit es nicht eine Entwicklung rückwärts gibt, nicht zurück zu einer Beschränkung der Europäischen Union auf den rein wirtschaftlichen Aspekt, ist es neben diesen Möglichkeiten auch sehr wohl gut und richtig, wie viele es tun, doch immer noch mal daran zu denken, sollte man nicht doch mal wieder in Gremien kommen. Der Macron spricht ja auch von Konvent. Wir hatten schon mal Konvente, die sich mit einer Weiterentwicklung der EU befasst haben, im Blick auch auf Weiterentwicklung, also Veränderung der Verträge. Da wissen wir heute alle, die haben jetzt keine realistische Chance, auch tatsächlich umgesetzt zu werden, wenn man sich denn einigen könnte, weil alle Mitgliedstaaten müssen zustimmen. Und mit der Ablehnung des Referendums in den Niederlanden zum Verfassungsvertrag ist dort eine Entwicklung eingetreten, die deutlich skeptisch und doch sehr kritisch auf eine Weiterentwicklung der Europäischen Union schaut und lieber beim Status quo bleiben muss. Aber ich glaube, wir brauchen die Debatten. Ich finde es hervorragend, dass in Frankreich die Menschen rumgehen, Hausbesuche machen, Fragebogen da sind, die sind von der Regierung formuliert. Wie halten Sie es mit Europa? Pulse of Europe, ja, es war ein Schwung, er ist inzwischen etwas erlahmt. Aber es ist doch nicht so, dass man nicht durch Auftreten, durch Reden, durch Argumentieren eben auch Zeichen setzen kann. Und wenn das stärker von der Politik in Deutschland ausginge, meine Damen und Herren, bin ich überzeugt davon, dass wir auch eine andere Debatte hätten, ohne dass wir damit auch schon ein anderes Europa hätten, aber eine eher auch mit Zuversicht ausgestattete Debatte und nicht eine, die nur davon geprägt wird, dass man das Schlimmste im Blick auf Rückschritte für Europa verhindern kann. Also die Arbeit als Parlamentarierin hat mich zu einer realistischen Optimistin gemacht und ich bin nicht bereit, das aufzugeben. Vielen Dank.